Wie geht's dir heute Morgen? In diesen Tagen bekommt man ja viel Nachrichten mit. Und man sieht es ja nicht nur im Fernsehen. Mittlerweile kriegen die meisten auch ordentlich was aufs Smartphone, sodass man auch wirklich ganz zeitnah viele Sachen hört. Und da weiß man gar nicht so, worum man sich zuerst sorgen soll. Was da eben, wir haben es vorhin gehört, was da in Syrien und drumherum passiert. Oder dann gibt es wieder eine Drama-Nachricht, wie das mit Corona weitergeht, und irgendwie wird dieses Ding immer größer. War heute Morgen auch irgendwie ein komischer Moment. So intuitiv geht man aufeinander zu, will sich die Hand geben, will sich umarmen, aber irgendwie, nein, irgendwie doch nichts, ist irgendwie merkwürdig. Und das sind keine kleinen Dinge, wirklich keine kleinen Dinge, sondern gerade diese Corona-Sache, das ist auch schon ein ziemlicher Hammer, und man muss sich fragen, wie groß wird denn dieser Hammer eigentlich noch? Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das kann einen schon beschäftigen, kann einem vielleicht auch sorgen, kann einem vielleicht auch Angst machen. Ein Bekannter bei mir in der Gemeinde ist ein sogenannter Prepper. Weiß jemand, was ein Prepper ist? Ging mir bis vor einer Woche auch so. Da saß ich bei unserem Männerabend und dann ging es um das Thema und dann habe ich gelernt, was ein Prepper ist. Das kommt von to prepare, sich vorbereiten, also Sachen zu kaufen. Man könnte auch ein bisschen salopp sagen, Hamsterkäufe zu machen oder eben nicht als Hamsterkäufe, sondern das professionell vorzubereiten, sich Nahrungsmittel, Wasser, Stromaggregat, alle möglichen Dinge anzulegen. Kann man schon denken, verrückt, aber was wird kommen? Und in der Nachfolge sind wir immer wieder herausgefordert, mit wirklich solche Dinge auch auszuhalten. Irgendwo, da steht das und das ist ja eine Realität. Was mache ich jetzt damit? Und es macht viel mit einem, dass es einen vielleicht ohnmächtig macht. Der andere, beim anderen kreist es dauernd, dem nächsten macht es Angst. Und das sind alles Dinge, die den Geist eines Menschen ziemlich dämpfen. In Angst, in Sorge, in Ohnmacht ist so eine Sache mit dem Gebet. Wie hat Jesus das eigentlich gemacht? War Jesus eigentlich immer oben auf? Er ist ja der Gottessohn. Wenn wir das Neue Testament lesen, merken wir, dass Jesus eben wirklich Mensch geworden ist. Jesus hat wirklich Lasten gespürt. Hat nicht einfach über allem gestanden und war enthoben. Als Johannes der Täufer getötet wird, zerreißt es ihm das Herz. Er zieht sich zurück und trauert. Als er Jerusalem sieht, spricht er einmal die Worte, ja, wie eine Henne, die Küken sammelt, so habe ich dich gesammelt, spricht er, aber du hast es nicht gewollt. Und er weint über Jerusalem. Jesus war berührbar, der hat nicht über allem drüber gestanden. Und vor allen Dingen war Jesus ja jemand mit wirklich Durchblick. Ich gehe durch die Fußgängerzone und sehe nur ganz oberflächlich die Menschen. Welch einen Blick hatte Jesus, Menschen zu sehen und dabei aber auch Leid zu sehen. Wie viel Leid, wie viel Not hat Jesus wahrgenommen und wie ist er damit umgegangen? Und etwas, was Jesus immer getan hat, er hat den Vater gesucht. Das war sein Anker, sein Fels. Er hat den Vater gesucht. Immer wieder zieht er sich zurück. Und der Vater ist auch der, den er empfiehlt. Die Jünger fragen, wie sollen wir beten? Und dann setzt er das Vaterunser ein. Vater unser, der du bist im Himmel, und so geht es weiter. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich richte so, wie ich höre vom Vater. Das ist seine Orientierung. Er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn du dann suchst, siehst du vorher gar keine Frage. Und er drückt aus, es ist selbstverständlich, du musst zum Vater. Du musst zum Vater. Eine dieser großen Besonderheiten des Neuen Testamentes. Von der Vergebung liest du schon im ersten Buch der Bibel, schon in 1. Mose, wird einem Mörder vergeben. Natürlich ist Vergebung ein großes Thema und er ist das vollkommene Opfer. Natürlich geht das weiter und es wird herrlicher. Aber ein Novum des Neuen Testamentes ist, ich bringe euch Gott als Vater und eigentlich nicht nur das, als Papa, ganz herzlich, ganz nah. Na, das ist ja gut. Das ist ja alles herrlich. Gott als Vater, als Papa, ganz herzlich. Aber es ist so selten die Realität, weil es auch so fern ist. Weil es kann so wenig auf Erden erlebt werden. Diese Vaterschaft, wie Jesus sie selber erlebt hat und erlebt und wie er sie bringen möchte. Da gibt es Barrieren. Kaum einer hat eine Vaterschaft so erlebt auf Erden. Ich persönlich auch nicht. Als ich mich damals bekehrt habe, war das für mich ein großes Problem, dass ich gelernt habe, oh Gott, Vater, oh, das war schwierig. Da bin ich doch gerade raus und bin froh drüber. Manch einem geht es vielleicht ganz genauso. Und doch, es ist ein Zentrum des Evangeliums, ein Ziel. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weg. Aber wer ist eigentlich das Ziel? Zum Herz des Vaters zu kommen. Und das ist etwas ganz Besonderes am Christentum. Das gibt es in anderen Religionen nicht. Allah ist kein Vater. Im Hinduismus gibt es keinen Vater. Und im Buddhismus gibt es ja nicht mal einen Gott als Gegenüber, weil es eigentlich eine Philosophie ist. Vater, mit was für einer Riesenbotschaft kam er damals auch. Und das war auch so ziemlich das größte Problem, was sie hatten. Weil die Menschen damals gemerkt haben, Gott nennt er seinen Vater, das heißt ja, dass er der Sohn ist. Genauso hat Jesus auch gemeint. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt, dass Gott Vater heißt, aber es ist überhaupt nicht normal. Es ist total herausfordernd. Und es ist für uns so wichtig, dass wir da hineinkommen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, Bill verzeiht es mir, aber ich muss hier mal ein bisschen in die Statik eingreifen. So, bleibt stehen, alles gut. Für viele ist die Vaterschaft Gottes, ich hoffe, bei dir ist es schon anders und bei mir ist es auch schon anders geworden, aber für viele, und so war auch mein Startpunkt, die Vaterschaft Gottes mehr so wie so ein Stein. Wer jetzt ein bisschen dreckig ist, packe ich ihn jetzt hier nicht auf den Boden und so. Ja, der ist eben da und wenn du jetzt nach Hause gehst, bleibt der Stein da und du bist eben woanders. Hat mit meinem Leben nichts zu tun. Der Stein ist hart. Nicht so doll gegen, kann man sich dran verletzen. Der Stein ist kalt. Der hat keine Gefühle. Viele Menschen, die meisten sind mit so einem Vaterbild unterwegs und schlechterem und schlechterem. Und Jesus will uns ein Jesus will uns ein ganz anderes Vaterbild geben, weil wir es brauchen. Weil wir es brauchen. Und das ist dieses herrliche Gleichnis, das wir gerade schon auch in diesem Clip gesehen und von Daniel gelesen bekommen haben. Unter anderem ist es so wahrscheinlich die intensivste Stelle, die sich im Neuen Testament dazu findet, möchte ich sagen. Und sie kann uns so viel über den Vater sagen. Und dazu soll diese Predigt dienen, dich ein Stück näher zu Gott, dem Vater, zu bringen. Weil nur wenn du darin etwas Herrliches sehen kannst, etwas Wertvolles sehen kannst, nur dann kannst du es suchen. Wenn eigentlich hinter allen religiösen, frommen Floskeln am Ende eigentlich du mehr so ein Steinbild hast oder so, wirst du den Vater nicht suchen. Sondern nur was wertvoll ist, was erstrebenswert ist, das können wir wirklich suchen und damit unser Leben auch teilen. Und ich möchte mit euch in diese Geschichte eintauchen, weil ich das dir und mir wünsche, zu diesem Vater näher zu kommen und zu diesem Vaterherz näher zu kommen. Und möchte durch die Geschichte mit dir durchgehen, den Text näher betrachten und ich möchte diesen Vater aufleuchten lassen. Dazu soll diese Predigt dienen. Und ich fange sie mal neu an zu lesen, wie Jesus sie gesprochen hat. Und er, Jesus, sprach. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Vielleicht können wir ihn sogar parallel anwerfen. Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, weil ich jetzt so viel mit dem Text arbeite. Ob ihr das ab Vers 11, Lukas 15, dass ihr das vielleicht mal so anwerft und so in Portionen will ich da mal jetzt durchgehen. Und er sprach, Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Was heißt das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Indem der Sohn das sagt, vollzieht er einen Bruch zum Vater. Und in der damaligen Kultur, heute hat man sich ja ein Stück weit dran gewöhnt, ne? Dann geht da jemand aus dem Haus, geht da eine Ehe kaputt und es ist relativ normal, dass Leute sich scheiden lassen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal da reingehe, wo Jesus das erzählt und wie das gemeint war, war das etwas wirklich Krasses. Das war nicht normal, dass der Sohn eben wegzieht, sondern das war ein wirklicher Bruch und es war ein, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es war ein starkes Entehren. Ein ziemlicher Hammer, was der Sohn da bringt. Und fordert den Vater auch heraus. Er hätte darauf auch mit Ärger reagieren können, mit Ablehnung. Das tut er aber nicht. Der Vater lässt los. Er lässt sich das bieten. Die Bibel spricht in dem Zusammenhang auch von Geduld. Er erträgt das, was der Sohn ihm da bringt. Und er kann ihn auch loslassen, kann ihn freilassen. Und er spielt auch mit und gibt ihm das Erbe auch. Der Sohn vollzieht eine volle Wende. Er hat dieses Leben, aber es ist ihm nicht genug. Er ist auf der Suche und er will mehr Leben haben, anderes Leben, er will irgendwie leben. Und er wendet sich nicht nur von der Person des Vaters ab, er wendet sich ja auch von dieser ganzen Lebensgemeinschaft ab. Von seiner Familie wendet er sich ab, alles soll neu. Und er wendet sich auch von dem alten Gebot ab, nach dem er bisher gelebt hat. Die alten Werte, die alte Moral, wonach er bisher gelebt hat, davon wendet er sich ab. Und er fängt einen ganz neuen Lebensstil an. Hier wird es das Prassen genannt. Aber er hat diesen Hunger in sich. Ich will doch das Leben finden. Und obwohl er dort ist, beim Vater hat er es nicht gefunden. Es geht weiter ab Vers 14. Und als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Relativ bald ist der große Traum ausgeträumt. Das Geld wird weniger und dann läuft es auch noch schlecht. Es kommt die Hungersnot. Er hat sein Leben darauf aufgebaut, auf Substanz. Von der Person ist er weg und auf die Substanz des Geldes, darauf hat er sein Leben aufgebaut. Er fängt an zu darben, das heißt, er nimmt ab, er wird kleiner und er verliert an Würde. Er ist nicht mehr der Sohn, der sich etwas leisten kann, der in der Freude lebt, das Leben sucht. Er ist der, der um sein Leben kämpfen muss, eine niedrige Arbeit annehmen muss, gar Schweine hüten muss. Und der seine Rechte, seinen Stand verliert. Das Schweinefutter wird ihm verwehrt. Vorher hatte er in der Güte gelebt, in der Versorgung. Jetzt kommt die Missgunst, ein hartes Herz ihm gegenüber. Er hat ein Leben gefunden, weg vom Vaterherzen. Aber er hat eine Erinnerung. Es war doch einmal anders. Ich war doch mal bei jemandem anders. Und das heißt ab Vers 17, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er hat sich einen Plan gefasst, so könnte es doch weitergehen. Er hofft, dass sein Vater ihm verzeiht. Er hofft, dass es nochmal neu losgehen kann und er weiß, nach dem, was er da gebracht hat, kann er bei dem Alten nicht anknüpfen. Vielleicht noch als Tagelöhner. Er weiß, dass er es wirklich verbockt hat. Aber er kommt auch in die Wahrheit. In die Wahrheit, was eigentlich passiert ist. Vorher hat er geträumt, dass woanders das große Leben zu finden sei. Jetzt kommt er in die Wahrheit, dass woanders das Leben wohl zu finden ist. Wie mag es diesem Sohn gegangen sein? Und diese Geschichte, ich nenne sie eigentlich fast lieber Geschichte und kann auch Gleichnis sagen, weil sie so etwas ist, was so grundsätzlich in uns Menschen da ist. Diese Suche nach dem Leben, und so hat uns Gott auch angelegt. Und dann die große Frage, wo finde ich mein Leben? Wo finde ich mein Leben? Und dann kann man gute, bessere oder auch schlechtere Entscheidungen treffen. Und dann manchmal zu merken, diese Entscheidungen waren schlecht. Ich bin auf einen falschen Weg gekommen. Ich muss umkehren. Ich will wieder neu anfangen. Wird es gelingen, der Neuanfang? Ich will euch eine Geschichte erzählen, die dieser Geschichte hier aus dem Neuen Testament sehr ähnelt. Ich habe sie schon vor ungefähr 20 Jahren gehört, aber ich vergesse diese Geschichte nicht, weil ich sie liebe. Vielleicht kennst du diese Geschichte auch, hast sie auch schon mal gehört. Es spielt in Thailand. Und wie gesagt, es ähnelt sehr der Geschichte, die wir hier im Neuen Testament haben. Es ist auch ein Sohn, der seinen Vater verlassen möchte. Der aus dem Dorf weggehen möchte ins große, ins reiche, ins schillernde Bangkok. Der sagt, Vater, gib mir so viel von dem Erbe, wie es geht. Ich will ein anderes Leben, möchte ich haben. Mir stinkt das hier alles. Ich will nicht mehr auf diesem Dorf leben. Ich will anders leben. Und dieser Vater gibt ihm das, was ihm vom Erbe her zusteht, und dieser Mann geht nach Bangkok. Und er sucht das Leben, was er meint, was Leben sei. Hat da die Partys, sucht das Rotlichtmilieu auf, um dort irgendwelche Freuden zu suchen. Er donnert sein Geld raus, er hat viele Freunde, er ist angesehen, er ist jemand. Bei ihm möchte man gern sein, sich gern einladen lassen. Aber wie das so eben ist, das Geld wird weniger. Und irgendwann reicht es nicht mehr und er leiht sich Geld. Er leiht sich noch mehr Geld, aber er kann es nicht zurückzahlen. Wird verfolgt, wird zusammengeschlagen, er lebt dann in der Gosse. Ein Stück auf der Flucht. Ich kann das Geld nicht zurückzahlen. Und auch er denkt sich, wo bin ich hingekommen? Dann doch lieber im Dorf leben. Ah, ich kann nicht mehr zurück. Er weiß, dass seine Familie das mitbekommen hat, wie er lebt. Wie er genau wie hier von diesem Sohn mit Prassen und Huren das Geld rumgebracht hat. Wie er nicht nur damals mit seinem Weggang seinen Vater entehrt hat, sondern auch mit dem, was dann praktisch als Kunde, als Zeugnis über ihn nach Hause gekommen ist. Er weiß, er kann nicht mehr zurück. Aber er sieht keinen anderen Weg, als dass er versucht, wieder zurückzukommen. Das ist die einzige Chance. Und er weiß nicht, was er machen soll. Und schließlich überlegt er sich, okay, ich werde meinem Vater einen Brief schreiben. Ich werde ihm einen Brief schreiben, dass ich versagt habe, dass es mir leid tut. Ich würde gern wieder zurückkommen, aber ich kann auch verstehen, wenn du es nicht willst, Vater, dass ich zurückkomme. Und ich mache einen Vorschlag. An dem Dorf fährt ein Zug vorbei. Und er schreibt von dem Zug aus, den habe ich damals von unserem Haus immer wieder gesehen, den Zug. Und von dem Zug kann man logischerweise dann auch das Haus sehen. Und Vater, wenn du willst, dass ich wieder nach Hause komme, dann häng ein weißes Handtuch in den Baum. Und wenn dieses Handtuch dort hängt, dann weiß ich, ich kann wieder nach Hause kommen. Und wenn das Handtuch nicht dort hängt, ich kann es verstehen, dann fahre ich weiter. Ich kann es verstehen, du hast recht. Und es kommt der Tag, wo er gesagt hat, dass er in diesem Zug sitzt und nach Hause fährt. Und er sitzt in diesem Zug und es ist ihm ein Stück Hölle. Was wird wohl passieren? Und er hält es nicht aus und während der Zug immer weiter fährt in Richtung seines Dorfes, spricht er mit einem Mitreisenden und erzählt ihm, worum es geht. Und sagt dann zu ihm, du, kannst du für mich rausgucken? Ich schaffe das nicht. Weil eigentlich kann da gar kein Handtuch hängen. Und der Mitreisende sagt, ja, ich schaffe es nicht. Okay, ich gucke für dich raus. Und dann kommen sie wirklich zu dem Dorf und der Mitreisende guckt eben raus und guckt und guckt. Und er fragt, was ist denn, was siehst du? Er sagt, du musst selber rausgucken. Komm, guck selber raus. Fällt ihm schwer, nimmt allen Mut zusammen und guckt dann selber raus. Und in diesem Baum hängt kein weißes Handtuch. Dieser Baum ist mit weißen Tüchern zugehängt. Und vor diesem Baum steht der Vater und tanzt. Und er sieht seinen Vater vor diesem weißen Baum, weiß behängten Baum tanzen. Dieser Vater hat gesagt, ja, ja, komm zurück. Ja, komm zurück. Genauso wie in der Geschichte hier in Lukas 15. Heißt es auch, und er machte sich auf, der Sohn, und kam zu seinem Vater. Und als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Dieser Vater hier in der Bibel reagiert so hammerhart. Es heißt, er sieht ihn von ferne. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja, als wenn er irgendwie ein Stück Ausschau gehalten hätte. Ob es wohl irgendwie Glück war, dass es gerade irgendwie gepasst hat. War irgendwie draußen und dann sieht er ihn da hinten kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe mal eine Zeit in Ostfriesland gelebt und dort hat man mir eine Geschichte erzählt. Und es war dort nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass eben viele vermisst waren oder eben auch in Gefangenschaft waren, auf die man gewartet hat. Und in Ostfriesland ist ja ziemlich flach, wa? Da ist ziemlich flach. Da kannst du weit gucken. Und irgendwann kommt der Deich, so ungefähr. Nein, gibt auch Bäume, gibt auch andere Sachen. Also ganz so ist es auch nicht, ne? Aber es gibt in der Tat diese wirklich langen, geraden Straßen, wo es ziemlich flach ist, wo du ziemlich weit gucken kannst. Das haben sie damals gemacht. Da haben sie immer wieder geguckt. Und ab und an kam einer. Ab und an kam einer, den sie für tot gehalten haben. Und dann gab es immer ein besonderes Läuten dort in dem Dorf. Es gab dann ein Glockenläuten, wo alle im Dorf erkannt haben, es ist wieder einer. Der Tod, glaubt, ist wieder heimgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in dieser Geschichte genauso war. Er hat dann immer wieder geguckt, kommt er vielleicht doch wieder nach Hause. Und dann liest man vielleicht schnell drüber weg. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, es jammerte ihn. Aber dieses sah heißt nicht nur, dass er ihn optisch gesehen hat, sondern dieses sah heißt auch, weil die Reaktion ist ja der Jammer. Er hat ihn als Mensch gesehen. Oh, er kommt und wo ist er hingekommen? Wie geht's ihm? Und die Reaktion des Vaters ist, es jammert ihn, es zerreißt ihm das Herz. Dieser Vater ist nicht voll Ärger. Mensch, komm du mir mal nach Hause, dann wirst du aber sehen. Mensch, was hast du da gebracht? Na, jetzt siehst du mal, was dabei rausgekommen ist bei deinen Wegen. Diese ganze Härte ist nicht da. Dieser ganze Vorwurf ist nicht da. Das Ganze auf den, der am Boden liegt, nochmal drauftreten, ist nicht da. Und in dieser orientalischen Kultur, da läuft ein Vater nicht. Er lässt seinen Status beiseite und läuft hin. Dass der nicht nochmal umdreht. Jetzt hat er es so weit geschafft. Aber kann es sein, dass jemand kurz vor dem Ziel wieder umdreht? Durch Scham, durch Schuld? Der Vater läuft ihm entgegen, dass der nicht nochmal umdreht. Was wäre wohl passiert, wenn er statt dem Vater dem älteren Sohn zuerst begegnet wäre? Das wäre ein bisschen, hätte ganz anders laufen können. Der ältere Sohn hätte sich anders verhalten. Aber der Vater läuft ihm entgegen. Streckt die Hand entgegen. Interessant, ein Vater, der läuft, der den ersten Schritt macht. Kurioserweise dauert es nur ein paar Verse, da muss er dem nächsten Sohn entgegengehen, weil der es auch nicht so richtig mit der Richtung hat. Dann schließt er ihn in die Arme und küsst ihn. Ein Kuss, absolute Nähe. Absolute Nähe. Keine Vorwürfe, keine Verurteilung, sonst was. Er hat weiter geliebt. Der Vater hat weiter geliebt. Es ist nicht erst die Taten, nicht das, was er gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat, angestellt hat. Das ist erst der Mensch und er liebt weiter. Er liebt ihn. Für den Sohn ist das irgendwie ziemlich unfassbar, weil er könnte ja auf diese Liebe auch reagieren. Das schafft er gar nicht, sondern er ist dann, ja, übrigens mein Text, also ich habe vor dir gesündigt und vor dem Himmel und so und irgendwie weiter. Es überrollt ihn total, wie dieser Vater sich verhält. Wobei es natürlich richtig ist, was der Sohn sagt und wichtig. Denn es ist ja die Formulierung seiner Buße und die ist natürlich auch absolut elementar an dieser Stelle. Aber für den Vater ist was anderes elementar. Du bist wieder da. Du bist wieder da. Wie antwortet der Vater eigentlich auf die Worte des Sohnes? Was sagt er dem Sohn? Auf seine Worte, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Auch gut, diese Doppelperspektive zu haben, wenn wir Dinge tun. Wir haben eine Dimension mit den Menschen, sage ich mal, die horizontale Dimension, und wir haben diese vertikale Dimension. Was ist das vor Gott? Was ist das vor dem Himmel? Interessant. Der Vater antwortet ihm gar nichts, aber er antwortet in Taten. Der Vater sagt auf das, was er, der Sohn sagt, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Er redet gar nicht über Vergebung. Was sagt uns das? Natürlich ist Vergebung nötig. Aber es ist das Verrückte. Ich habe vor kurzem einen ganz interessanten Satz gehört, über den ich immer wieder nachdenke. Manchmal sind die Einseitigkeiten in unserem Glauben ein größeres Problem als unsere Irrtümer. Manchmal sind die Einseitigkeiten in unserem Glauben ein größeres Problem als unsere Irrtümer. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich rede ja größeres Problem, also es sind zwei Problemfelder. Ja? Dass wir auch als Christen die Vergebung total ins Zentrum stellen. Ja, was sind wir ohne Vergebung gegenüber Gott? Aber interessant jetzt aus dieser Geschichte, was passiert hier? Hier passiert Wiederherstellung. Kann es sein, dass auch manche Christen suchen die Vergebung von Gott? Ja? Und dann lebe ich auch als dieser Tagelöhner, als dieser Knecht weiter mit Gott, der es ja so oft nicht hinkriegt und vieles ist so schwierig und so, was ich auch merke, dass ich Defizite habe als Christ. Und es ist so interessant, was hier passiert. Der Vater stellt wieder her und ich glaube, dass das zutiefst Gottes Wille ist, diese Wiederherstellung. Ich will mal ein bisschen genauer hingucken, was tut er da eigentlich genau? Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Er wird neu eingesetzt. Es ist natürlich klar, dass man den Sohn in der Kleidung von den Knechten unterscheiden kann. Er bekommt das reine Gewand, er bekommt ein neues Gewand, ein edles Gewand, ein gutes Gewand und zieht es ihm an. Ob dieser erwachsene Sohn sich hätte auch selber anziehen können? Ich vermute ja. Aber es zeigt die Rollen. Er ist nicht der Tagelöhner, er ist der Sohn und die Knechte dienen dem Sohn. Nicht der Sohn dient mit den Knechten zusammen, sondern die Knechte dienen dem Sohn. Er setzt ihn in diesen Status wieder ein. Äußerlich und von seiner Rolle setzt er ihn in den Status wieder ein. Und mehr, und gibt ihm einen Ring an seine Hand. Der Ring ist auch ein Stück Schmuck, aber das ist nicht irgendein Ring. Das ist ein Ring, ein Siegelring, der Autorität ausdrückt. Ich kann im Namen des Vaters handeln. Ich kann im Namen des Vaters handeln. Er setzt ihn wieder in Autorität ein. Und Schuhe an seine Füße, das Zeichen der Freien. Viele Sklaven liefen damals barfuß und die Schuhe waren ein Zeichen für Freiheit. Und dann geht es weiter und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist natürlich auch ein Ausdruck von Freude. Aber was der Vater hier auch tut, er stellt das Gesicht des Sohnes wieder her. Kennst du dieses Phänomen, das Gesicht zu verlieren? Jemand hat etwas Schändliches, Böses getan, alle wissen das und es wirkt in alle Beziehungen rein, jemand verliert sein Gesicht. Er kann nicht mehr so auftreten, es ist immer gegenwärtig. Aber hier drückt der Vater aus, ich freue mich über diesen Sohn. Ich feiere diesen Sohn und er stellt sein Gesicht, seine Ehre wieder her. Und begründet es auch. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er bringt ihn in die ganze Gemeinschaft wieder rein. Er stellt total wieder her. Und das ist der Hammer, was der Vater, das ist der Hammer, was Gott kann. Er kann wiederherstellen. Er kann wiederherstellen. Ja, die Vergebung ist absolut wichtig, aber es ist wie das zweite Bein. Du bist ja auch besser, mit zwei Beinen zu laufen. Mit einem geht es schon. Ist ja nicht, dass man mit einem Bein nichts anfangen könnte. Ja? Aber mit zwei Beinen ist schon irgendwie runder. Das zweite Bein der Wiederherstellung, der Wiedereinsetzung in den Stand, in die Identität zu kommen, er bringt ihn zurück in die Identität des Sohnes. Und Gott kann das. Wir Menschen können das nicht ein Leben einfach wieder heile machen. Aber Gott kann ein Leben wiederherstellen. Was ist das für ein Hammervater? Was ist das für ein Hammervater? Und was will Jesus, dieses Gleichnis, was Jesus bringt, Jesus bringt eine große Offenbarung, ein großes Wort über Gott, den Vater, was wir so übertragen dürfen. Und ich will gleich noch ein bisschen mehr auf seine Persönlichkeit schauen. Aber Jesus verändert auch eine Grundsache in Recht. Weil warum erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Das ist ganz interessant. Am Anfang des Kapitels, da geht es nämlich so, was manchmal ganz gut, man hat ein Gleichnis, haben verschiedene Ebenen, was sie bedeuten, was man rausziehen kann. Und immer auch gut im Kontext nochmal so zu schauen, wo kommt Jesus eigentlich her? Und da heißt es am Anfang in den ersten zwei Versen von Lukas 15, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Hier steht sogar alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist eigentlich der Absprung auch für diese Erzählung. Die Sünder werden angenommen, Jesus isst mit ihnen, das kann doch wohl nicht sein. Und dieser Vater demonstriert etwas. Da kommt nämlich zu ihm wirklich ein Sünder nach Hause. Und wie überwindet er das Thema? Durch die Vergebung und durch die Liebe. Es ist ein anderes Recht. Der Vater hätte Nein sagen können. Der Vater hätte die Tür wieder zumachen können. Nee, Sohn, es ist vorbei. Mit dir will ich nicht mehr. Aber er macht die Tür auf, umarmt und demonstriert dieses neue Recht und das heißt Gnade. Er zeigt Gnade. Jesu, großes Thema, großes Problem, das auch den religiösen Menschen beizubringen. Gnade. Gnade, Neuanfang, Liebe. Und das ist zutiefst das Herz des Vaters. Diese vergebende Gnade, aber mehr auch diese wiederherstellende Gnade, diese wieder annehmende Gnade. Es ist dieser gewaltige Vater, der in der Liebe geblieben ist. Wenn dir und mir jemand dauerhaft querkommt, wird deine Liebe wahrscheinlich sinken und da musst du wahrscheinlich ziemlich kämpfen, dass aus nicht nur was ganz anderes draus wird. Und Gott, der Vater, schafft es, dass er in der Liebe bleibt. Als der seinen Sohn sieht, muss er nicht ins Kämmerlein gehen, erstmal beten, oh, wie kann ich mit diesem Rüpel wieder anfangen, oh, wie geht es? Er läuft, dass er ihn nicht wieder verliert. Dieser Vater bleibt in der Liebe, der bleibt stehen, weil er eben eine andere Stärke auch hat. Wir sind begrenzt. Gott, der Vater, ist stark. Ist nicht begrenzt. Diese Liebe ist nicht begrenzt. Und er rettet. Er rettet, der Vater, der rausholt. Der wirklich rausholt. Und ich finde es so beeindruckend, dass es auch der Vater ist, der in einer gewissen Weise vergisst. Manch einer hat erlebt, dass sein Vater ihn vergessen hat. Menschen vergessen einander. Aber dieser Vater hat den Sohn nie vergessen. Aber er hat seinen Schmutz vergessen. Er hat seine Fehler vergessen. Er hat seine Schuld vergessen und kann neu anfangen. So ist Gottes Vergebung, die wirklich ganz austilgt, die ganz rein macht. Das ist der Hammer. Und es ist für uns eine große Aufgabe, diese Ebene von Gnade, von Vergebung zu erfassen, weil wir sie hier auf Erden nicht erleben können. Wenn du hier richtig was verbockt hast gegen jemand und anderen, ist auch so viel Zerbruch passiert. Und selbst wenn sich Menschen vergeben, können sie nicht einfach wieder neu anfangen, sondern höchstens im Kleinen neu anfangen. Der Vater kann groß neu anfangen. Und es ist das Verrückte. Ich habe es eigentlich selber fast genauso erlebt. Ich habe als Kind, oder Jesus hat mich als Kind gefunden, und durch verschiedene Sachen, irgendwann anders werde ich das mal erzählen, habe ich meinen Glauben verloren, sodass ich ab 13 ohne Glauben unterwegs war. Und dann auch so gelebt habe, wie man einfach ohne Glauben, ohne Gott lebt. Und mich mit 23, 1997, habe ich mich neu entschieden. Wusste aber, was ich damals als Kind über Jahre gehört hatte in meiner Kinderstunde. Und wusste auch, dass ich vor Gott nichts mehr habe, mit dem ich punkten kann, dass das einfach Dreck ist und schlecht. Und ich hatte ungefähr so diese Erwartungsebene wie dieser Sohn hier. Weil ich dachte, ich habe dann einfach wirklich zu Gott gesagt, es macht einfach keinen Sinn, ohne dich zu leben. Ich will einfach mit dir leben. Ich weiß zwar nicht, wie das geht. Ich glaube auch nicht, dass ich es hinkriege, aber ohne geht auch nicht. Das war also eine ziemlich unspektakuläre Neubekehrung. Und habe auch nicht gedacht, dass Gott mit mir noch irgendwas anfangen könnte. Da habe ich mir gar nicht dran. Ich habe mir gar nicht gedacht, das geht nicht, sondern habe das eigentlich vollkommen irrelevante Frage. Das ist genauso erlebt wie hier in diesem Bibelwort. Dass der Herr sich zu mir gestellt hat, mein Leben aufgerichtet hat. Und manchmal staune ich heute noch, dass ich als dieser Ungläubige, dass ich heute von Gott sprechen kann und andere unterstützen kann, an ihn zu glauben. Er hat so eine Möglichkeit, das zu verändern, was wir uns nicht vorstellen können. Und zum Ende dieser Predigt möchte ich dich ermutigen, auf diesen Vater neu zu gucken. Von diesem Vater neu zu erwarten und ihn vielleicht wirklich auch neu zu suchen. Ich würde gerne, dass wir jetzt in eine Zeit der Stille gehen. Ich würde Daniel dir das so überlassen, vielleicht so 2 Minuten, oder dass du schaust, wie lange wir das so machen, dass du diese Predigt noch mal ein bisschen in dir nachhallen lässt über Gott den Vater und wie du zu diesem Vater stehst. Und ich meine die Ebene des Herzens. Nicht so, wo solltest du jetzt um Vergebung bitten, sondern diese Ebene des Herzens. Ist er für dich jemand, der ein herzliches Verlangen hat, der weiterliebt, auch wenn du es vielleicht als Christ nicht so brillant hinkriegst? Kannst du dir vorstellen, dass ein Vater, der wirklich Gefühle hat, es zeigt sich ein Vater, der wirklich Herz hat, der wirklich Gefühle hat und Gefühle zeigt, der nah ist, der umarmt, der auch was, also wirklich, der hier ins Körperliche auch geht. Ein Vater, der sich dazustellt zu dem, was du kaputt gemacht hast und sagt, so, das baue ich jetzt mit dir zusammen wieder auf und ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, dass ich es mit dir wieder aufbaue. Ist was schiefgelaufen? Oh, was war denn da? Habe ich schon vergessen. In meinem Herz ist das nicht mehr da. Diese Gunst, dieses Licht, was zu dir scheint. Lass uns eine Zeit der Stille haben.